Mein Name ist Wolfgang Kemper. Ich bin unfassbare 66 Jahre alt und tatsächlich auch im Ruhestand. Ich war 20 Jahre Gemeindepfarrer in Quadrat Ichendorf, das liegt im Westen von Köln, und habe dann über verschiedene Wege meinen Weg ins Ruhrgebiet gefunden und war 10 Jahre lang am Berufskolleg in Essen tätig. Und jetzt bin ich, wie gesagt, im Ruhestand. Und das Besondere für mich heute ist, dass ich auch tatsächlich, ich glaube, das erste Mal seit 10 Jahren ungefähr wieder in einer landeskirchlichen Gemeinde predige. Ich predige sehr viel, aber meistens in freikirchlichen Gemeinden. Und von daher freut es mich total, dass ich mal wieder in einer landeskirchlichen Gemeinde predigen kann. Ich habe extra meinen Talar angezogen und auch noch mein Bäffchen wiedergefunden. Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeindeglieder in Holsterhausen, liebe Geschwister in Jesus, ich habe 4 Kinder und eine davon hat mir den Tipp gegeben, ich sollte mir doch mal den Podcast Zeitverbrechen anhören. Und ich warne Sie davor, das zu tun, das kriegt Suchtcharakter. Seit Wochen höre ich in jeder freien Minute im Auto diesen Podcast und finde ihn spannend, ohne Ende, berührend, treffend, alles Mögliche. Aber was mich am meisten daran beschäftigt, ist, dass die beiden, die den machen, immer die Geschichte, die hinter dem Verbrechen steht, aufzeigen. Also es wird nicht einfach nur von Verbrechen und Prozess berichtet, sondern es wird ausführlich erzählt, wie kommt es eigentlich dazu. Und das will ich auch gerne, nicht ganz so ausführlich, aber doch tun, ehe ich euch die Geschichte vorlese, über die ich heute reden will. Sonst ist die kaum zu verstehen. Und wir müssen dazu ziemlich weit zurückgehen, nämlich zu Abraham. Abraham ist sehr spät Vater geworden, hat einen einzigen Sohn bekommen in seinem hohen Alter, nämlich den Isaak. Und Gott hatte Abraham irgendwann mal gesagt, du wirst einen Sohn bekommen und durch dich will ich alle Völker segnen. Durch das, was durch dich in diese Welt kommt, das wird alle Völker berühren. Und so legte Abraham seinen Segen auf seinen Sohn Isaak im Gehorsam gegen das, was Gott gesagt hatte, ich werde durch dich segnen. Und er hat 1:1 gedacht, wenn er durch mich segnen will, muss ich das auf meinen Sohn legen, damit das weitergeht. Und damit war auch für Isaak völlig klar, auch er wird eines Tages diesen Segen auf seinen Sohn legen müssen, damit der Segen, den Gott in die Welt bringen will, weitergeht. Und hatte ähnlich wie Abraham lange Zeit keine Kinder, der Isaak. Und dann endlich wurde seine Frau Rebekka schwanger und es waren gleich Zwillinge. Und die Geburt stand an. Und Esau kam zuerst heraus, so hieß er, der Erstgeborene. Und der als Zweiter kam, war Jakob. Und es steht in der Schrift, er zwickte den Esau an der Ferse. Also sprich, schon früh ist angelegt, zwischen den beiden läuft was. Esau war so ein Mensch, ein Gemütsmensch, der viel auf der Jagd war und so. Und er war eindeutig der Liebling von Isaak, weil er war der Erste. Und Isaak wusste, der Segen würde weitergehen auf diesen Esau. Man könnte fast sagen, naja, den Jakob hat er so mitgenommen, aber das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Wie dem auch sei, eines Tages kommt der Esau vom Jagen nach Hause und hat tierischen Hunger und Jakob hat ein Essen gemacht. Und der Esau sagt, gib mir was von dem Essen. Und Jakob sagt, ja, kannst du kriegen, aber nur, wenn du mir dein Erstgeburtsrecht gibst. Also sprich, wenn der Segen, der von Abraham auf Isaak gekommen ist, nicht auf dich weitergeht, wie mein Vater es vorhat, sondern wenn der auf mich kommt. Und Isaak sagt, ja, ist mir jetzt nicht so wichtig, ich habe tierischen Hunger, also wegen mir, gib mir von dem Essen da, von dem Roten. Und Jakob sagt, okay, du gibst mir das Erstgeburtsrecht, ich gebe dir das Essen. Und so ist es dann auch passiert. Und dann gehen eine Zeit ins Land und dann kommt unsere Geschichte. Isaac merkt, es geht auf das Ende zu, er wird sterben. Es ist der Augenblick gekommen, wo er den Segen, der von seinem Vater Abraham auf ihn gekommen ist, von Gott, und der bei ihm und seiner Person war, dass er den jetzt auf eine Person weitergeben muss, und das war für ihn völlig klar, Esau. Der sagt, Esau, ich merke, ich sterbe bald, bitte mach mir noch mal ein tolles Essen und dann will ich dich segnen. Geh mal, jag was für mich. Und der Esau geht und macht das und hat also die Erwartung, dass er gesegnet wird und dass der Segen, der von Abraham auf Isaak gekommen ist, dann auf ihn übergeht. Die Frau des Isaak, die Rebekka, hat aber andere Ideen. Die hat nämlich die Idee, dass Jakob den Segen kriegen soll. Und sie stiftet ihn an, ein paar Tricks anzuwenden. Und das ist dann unsere Geschichte. Ich lese mal vor. Als nun Isaak den Segen über Jakob vollendet hatte und Jakob kaum hinausgegangen war von seinem Vater Isaak, da kam Esau, sein Bruder, von der Jagd und machte ein Essen und trug es hinein zu seinem Vater und sprach zu ihm: Richte dich auf, mein Vater, und iss von dem Wildbret deines Sohnes, dass mich deine Seele segne. Da antwortete ihm Isaak, sein Vater: Wer bist du? Er sprach: Ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Da entsetzte sich Isaak über die Maßen sehr und sprach: Wer? Wo ist denn der Jäger, der mir gebracht hat? Und ich habe von allem gegessen, ehe du kamst, und habe ihn gesegnet. Er wird auch gesegnet bleiben. Denn das war passiert. Die Rebekka hatte dem Jakob gesagt: Ich mache das beste Essen, ich weiß genau, was dein Vater mag, und zieh mal die Kleider an von dem Esau, dass du riechst wie er, und tu das Fell auf die Hände, denn du bist eigentlich ganz glatt, aber der Esau hat so raue Hände gehabt. Wenn dein Vater dich bestreichelt, damit klar ist, du bist Esau, und sag einfach, du bist Esau. Und wenn er sagt, das ist doch nicht die Stimme von Esau, sag einfach, du bist Esau. Der hört nicht mehr so gut. Und so haben sie getrickst eben. Und dann hatte Isaak den Jakob gesegnet. Dementsprechend natürlich dieses unfassbare Entsetzen. Da entsetzte sich Isaak über die Maßen sehr, steht da. Also wir können ein bisschen mitfühlen. Boah, was ist da jetzt gerade passiert? Eine Katastrophe. Ich habe von allem gegessen, ehe du kamst, und habe ihn gesegnet. Er wird auch gesegnet bleiben. Und bitte achtet auf das kleine Wörtchen auch. Als Esau diese Worte seines Vaters hörte, schrie er laut und wurde über die Maßen sehr betrübt und sprach zu seinem Vater: Segne mich auch, mein Vater. Hört ihr das? Ich versuche das so ein bisschen darzustellen, was das für eine Dramatik war. Das war nicht einfach nur, ach na ja, wie bei dem Linsengericht, kommt es mir doch egal, was mit dem Segen ist. Nee, hier spürt jemand, hier geht gerade was völlig, völlig verloren. Hier läuft was völlig aus dem Ruder, und das spüren die beiden, sowohl der Isaak als auch der Esau. Und er schreit über die Maßen laut auf. Also ich glaube, wenn wir dabei gewesen wären, wir wären alle zum Zelt gerannt und hätten gefragt, was ist denn da los? Beide schreien sie und sind völlig entsetzt. Isaak aber sprach: Dein Bruder ist gekommen mit List und hat deinen Segen weggenommen. Da sprach Isaak: Er heißt mit Recht Jakob, denn er hat mich nur zweimal überlistet. Meine Erstgeburt hat er genommen, und siehe, nun nimmt er auch noch meinen Segen. Und er sprach: Hast du mir denn keinen Segen vorbehalten? Isaak antwortete und sprach zu ihm: Ich habe ihn zum Herrn über dich gesetzt, und alle seine Brüder habe ich ihm zu Knechten gemacht. Mit Korn und Wein habe ich ihn versehen. Was soll ich nun dir noch tun, mein Sohn? Esau sprach zu seinem Vater: Hast du denn nur einen Segen, mein Vater? Segne mich auch, mein Vater! Und er erhob seine Stimme und weinte. Da antwortete Isaak sein Vater und sprach zu ihm: Siehe, Du wirst wohnen fern vom Fett der Erde und fern vom Tau, der vom Himmel kommt. Von deinem Schwerte wirst du dich nähren und deinem Bruder sollst du dienen. Aber es wird geschehen, dass du einmal sein Joch von deinem Halse reißen wirst. Das war Genesis 27, die Verse 30 bis 40. Ja, also wenn man als mitfühlender Mensch auf diese Geschichte schaut, der Isaak und der Esau, die können einem richtig leid tun. Die sind ja sowas von hinters Licht geführt worden. Man spürt doch das Entsetzen dieser beiden Menschen. Und irgendwie, wir als Christen mit einem gesunden Moralbewusstsein, wenn wir jetzt mal hinten dran lassen, dass wir ja wissen, dass Jakob einer der Erzväter ist, aber wir denken doch, boah, so ein Betrüger. Wie kann so ein Betrüger so durchkommen? Und wenn wir auf die beiden gucken, Isaak und Esau, kann man schon auch denken, meine Güte, sind die eigentlich ein bisschen naiv? Was ist denn los mit diesem Isaak, dass der so darauf reinfällt? Es wird vorher erzählt, dass er tatsächlich fragt, du bist doch nicht Esau, dass die Stimme kenne ich doch, du bist doch Jakob. Und Jakob, cool bis in die Socken, sagt, nö, ich bin schon Esau. Also je nachdem, wie man drauf schaut, kann man sagen, meine Güte, dieser Jakob, das war schon eine coole Socke. Also wir fühlen irgendwie auf der einen Seite mit, wenn wir unser christliches Gewissen ein bisschen zur Seite legen, bewundern wir ja sogar den Jakob und die Rebekka, wie clever die das anstellen. Also ist schon irgendwie hochspannende Geschichte. Was ich daran bemerkenswert finde, unter anderem, ist, dass die Heilige Schrift nichts schön färbt. Vor Gott gibt es kein Verstecken. Und deswegen steht so offen in seinem Wort von einem Betrüger, auf den er seinen Segen legt. Wie? Gott legt seinen Segen auf einen Betrüger? Wir wissen alle, ja, er tut's. Aber ist Gott da nicht ein bisschen ungerecht? Kann man sich Segen erschleichen? Und warum hat Gott denn den Jakob erwählt und nicht den Esau? Um gleich ehrlich zu sagen, die letzte Frage kann ich tatsächlich nicht beantworten, weil ich bin nicht Gott. Diese Frage wird Gott den Seinen offenbaren, wenn wir vor seinem Thron stehen werden in Ewigkeit, warum er damals den Jakob erwählt hat und nicht den Esau. Ich kann euch eine Vermutung sagen. Weil Gott das Herz ansieht. Und da sehen wir, dass da ein Esau von der Jagd nach Hause kommt und sagt, das ist mir nicht so wichtig mit dem Segen. Und es steht unmittelbar vor der Geschichte auch, dass er sich Frauen aus dem Land genommen hat und dass diese Frauen dem Isaak und der Rebekka ziemlich viel Kummer machen. Warum auch immer, wahrscheinlich, weil sie Götzen angebetet haben. Kann das sein, dass Gott das Herz gesehen hat? Und dass er gesehen hat, obwohl der Jakob echt kein sehr ordentlicher Charakter ist, aber letztlich doch ein Herz hat, das mit aller Macht den Segen Gottes will? Ich weiß es nicht, es ist eine Vermutung. Es sind Dinge, über die ich nachdenke, wenn ich so eine Geschichte lese und wenn ich von menschlicher Seite aus darauf gucke. Und wenn ich mitfühle mit so einem Isaak und mit so einem Esau, der Esau, der weint, der schreit, der ist so ein warmherziger Mensch für mich, so ein normaler Mensch einfach. Ich vermute auch, wieder eine Vermutung zugegebenermaßen, als der damals Hunger hatte, hat er sich gesagt, komm, gib mir jetzt halt Essen, das nehmen wir nicht so ernst. Und er hat natürlich überhaupt nicht mehr dran gedacht, dass er das damals gesagt hat. Aber offensichtlich zählen bei Gott die Worte, die wir sprechen. Und das muss uns zuweilen vorsichtig werden lassen. Die Jahre sind dann ins Land gegangen. Ich wette, der hat nicht mehr dran gedacht. Isaak wird er schon gar nichts davon erzählt haben. Und dann kommt die Stunde. Aber Jakob hat es nicht vergessen. Jetzt gucken wir auf die ganze Geschichte mal ein bisschen mehr aus Gottes Sicht. Aus Gottes Sicht steht eine Grundentscheidung da, die auch für dich und mich heute noch von höchster Bedeutung ist, dass Gott nämlich den Menschen segnen will, den er geschaffen hat. Er will, dass der Mensch, den er geschaffen hat, blüht, wächst und gedeiht und dass durch den Menschen, den er geschaffen hat, sein Reich gebaut wird. Er, wie wir es im Evangelium gehört haben, hundertfältig Frucht trägt. Das Reich soll sich mehren. Denkt mal an die Reich-Gottes-Gleichnisse von Jesus. Ein kleines Senfkorn und dann wird es eine große Pflanze und so weiter. Da war ein Mann, Abraham, und Gott hat gesagt, ich werde dich segnen. Und er hat das weitergegeben auf Isaak und Gott hat ihn genauso gesegnet. Und jetzt war die Frage, geht der Segen weiter? Gott ist treu. Wenn Gott sagt, ich segne dich, dann segne ich dich. Das sehen wir auch schon in einer viel früheren Geschichte, im Genesis 6, bei der Sintflutgeschichte, wo er sagt, ich werde meinen Regenbogen in die Wolken setzen und es wird nie wieder eine Sintflut geben. Hat es bis heute auch nicht mehr gegeben, wenn wir sie nicht selber machen, aber das nur als Nebensatz. Gott ist treu. Niemals wird er seine Erde zerstören, wie die Zeugen Jehovas immer sagen. Wir können das, ja, aber Gott wird es nicht tun. Gott ist treu. Gott hat nur einen Gedanken. Er will segnen. Und das hat der Abraham gesagt, das hat der Isaak gesagt. Und dieser Segen sollte weitergehen. Und nun ist also auf dem Weg, wo das weitergehen soll, da ein Mensch, der sagt, dein Segen ist mir nicht so wichtig. Und das, was ich aus Gottes Sicht in dieser Geschichte sehe, ist, dass Gott, wenn er beschlossen hat, dass sein Segen fließen soll, dass sein Segen auch fließt. Egal, wie wir Menschen uns verhalten. Und wenn er nicht geradeaus fließen kann, dann fließt er halt rechts rum. Oder links rum, oder rechts und links rum. Aber Gott will, dass sein Segen fließt. Gott will, dass sein Segen in die Welt kommt. Dass es der Welt gut geht, durch die Menschen. Das war ja auch der Schöpfungsauftrag, dass sie wachsen, blühen und gedeihen soll. Gott findet seine Wege. Was wir lernen können? Besser gesagt, was ich aus dieser Geschichte lerne, Gottes Segen bleibt Gottes Segen. Auch wenn er den in die Hände von Abraham gelegt hat, auch wenn er ihn in die Hände von Isaak gelegt hat. Gott ist der, der segnet durch die Menschen. Und Gottes Segen bleibt Gottes Segen. Auch wenn er in der Hand von Menschen liegt. Und dann wird er zu dem kommen, wozu Gott ihn sendet. Egal, inwieweit ihm die Menschen ins Handwerk pfuschen oder ihm gehorsam sind. Und gleichzeitig lerne ich hier, dass Gott einfach diesen Segen nicht ohne konkrete Menschen geben will. Und das sage ich schon mal in einem kleinen Vorgriff. Der Jakob wird für den Rest seines Lebens nicht so bleiben. Wenn ihr die Geschichte von Jakob kennt, wisst ihr das, wie schwer gebeutelt er ist bis zum Ende seines Lebens. Ich habe beim Nachdenken darüber, was das nun heißt mit diesem Segen Gottes, warum hat der da nicht noch was übrig für den Esau, der Isaak? Da habe ich gemerkt, nee, da heißt es, hast du nicht auch einen Segen? Und ganz am Schluss segnet er ihn ja auch, wenn auch auf eine harte Tour. Und das war das Erste, was mir, als ich an diese Geschichte geraten bin, aufgefallen ist, dass es auch sowas wie einen harten Segen gibt. Aber dass selbst wenn alles andere weg ist, trotzdem noch was übrig bleibt. Und dann kam ich darauf, es ist wie so ein Stausee. als ob jeder Mensch irgendwie wie ein Stausee ist für den Segen Gottes. Gott gibt ihn hinein und das Wasser ist reichlich da, das Land kann wachsen, blühen und so weiter. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo Gott sagt, du musst die Stauermauer öffnen. Unterhalb von dir sind weitere, die auch darauf warten. Und da ist das Land weiter und breiter. Ich möchte auch da Wasser hin tun. Bitte, ich schicke dir jemanden und gib dem die Möglichkeit, die Staumauer zu öffnen. Und dann kommt ein Isaak zu seinem Vater Abraham und wird gesegnet. Und die Staumauer öffnet sich und der Segen fließt auf Isaak. Die Fülle des Segens fließt auf Isaak. Aber die anderen Söhne Abrahams, die kriegen auch noch Wasser mit. Es fließt nicht alles Wasser komplett ab. Und so geht das weiter. Und so kommt eben Jakob und Isaak öffnet die Staumauer, dass der Segen weiter fließen kann in Fülle. Und tatsächlich, so hart das ist, aber es sind auch noch ein paar Tröpfchen für Esau da. Ist das ungerecht? Wenn ich von mir aus drauf gucke, ja, würde ich immer sagen, da stimmt was nicht. Alles in mir wehrt sich dagegen. Wenn ich aus Gottes Sicht schaue, versuche zu schauen, bin ja nicht Gott, dann sage ich, mein Segen muss weiterfließen in Fülle. Ja, was können wir denn jetzt aus der Geschichte lernen? Das ist ja nicht nur eine Geschichte für damals. Und es ist eine der Urgeschichten für Israel und damit eine der Urgeschichten für Christenmenschen. Denn der große Sohn, der Erstgeborene aller Erstgeborene, der allen Segen in aller Fülle geerbt hat, in ihm alle Gottheit leibhaftig wohnt, der hat dich und mich berufen, Menschen des Segens zu sein. Jesus, der eine gehorsame Sohn. Jesus, der in dem die Fülle des Vaters wohnte, wie in keinem anderen. Und in ihm ist uns diese Fülle zuteil. In ihm haben wir das alles, was bei ihm ist. Wir sind, wie Paulus schreibt, mit ihm versetzt in himmlische Örter. Wir werden mit ihm auf Thronen sitzen, steht in der Offenbarung. Jesus hat den Jüngern gesagt, ich kann euch nicht sagen, wer rechts und links sitzen wird vom Vater, aber, das weiß nur mein Vater, aber eins kann ich euch sagen, ihr werdet da sein, wo ich bin, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, ihr werdet da sein. Alles, alles, das volle Erbe haben du und ich. Was können wir lernen aus dieser Geschichte? Ich für mich lerne daraus, es liegt in meiner Hand, wie viel Segen ich bekomme oder nicht. An Gott liegt es nicht. Ich muss mich fragen, bin ich so ein Esau, der sagt, na ja, ich mache mein Ding, wird sich schon irgendwie irgendwann regeln? Oder bin ich eher so wie Jakob? Vielleicht moralisch nicht ganz einwandfrei, aber ich habe nur einen Wunsch in meinem Herzen. Ich möchte, dass Gott mich segnet. Und diese Haltung, die sehen wir bei Jakob immer wieder. Auch diese doppelte Haltung. Ja, du wirst dadurch, dass du unbedingt den Segen willst, wirst du nicht zu einem moralisch einwandfreien Menschen. Vielleicht erst am Ende deiner Tage, so wie Jakob. Wenn du aus Liebe zu Gott und Gehorsam gegen dein Wort, sein Wort von ihm immer wieder neu gebrochenes Brot geworden bist, so wie Jesus. Also, das ist das Erste, was ich aus dieser Geschichte lerne. Es liegt ein Stück weit zumindest in meiner Hand, wie viel Segen ich bekomme oder nicht. Mit welch einem Ernst, mit welch einem Eifer ich diesen Segen suche, mit welch einer Ehrfurcht ich darum ringe vor Gott. Das Zweite, was ich lerne, ist, dass du als Segensträgerin oder Segensträger eine sehr hohe Verantwortung hast. Wirf deine Perlen nicht einfach vor die Tiere da. Schau genau hin, wem du es weitergibst. Es geht nicht darum, ob mir Menschen sympathisch sind und deswegen segne ich sie. Sondern es geht darum, ob ich Gottes Spuren in ihrem Leben sehe. Ob ich sehe, dass Gott etwas mit ihnen vorhat. Ob er mir etwas gesagt hat für den anderen. Ob ich auf ihn gehört habe und im Gehorsam gegen ihn den Segen weitergebe. Ich glaube, dass dem Isaak der Esau viel sympathischer war als der Jakob. Und ich lerne aus dieser Geschichte, dass für Gott nicht entscheidend ist, wie sympathisch uns Segensträger sind. Um ehrlich zu sein, mir wird der Jakob erst sehr viel später in seinem Leben sympathisch, nämlich genau da an der Stelle, wo er sich um seinen jüngsten Sohn das Herz zerreißt und ganz unten angekommen ist. Erst da wird er mir wirklich sympathisch. Ich lerne als drittes aus dieser Geschichte, dass wen Gott segnet, den segnet er. Ende im Gelände. Und Gott ist Gott, der darf tun, was er will. Das schmeckt mir oft nicht. Das ist oft ein Stachel in mir, dass Gott Gott ist. So einer meiner Sprüche, die ich öfter mal mache. Ich muss sagen, wenn ich Gott wäre, dann würde ich. Nein, aber ich muss das akzeptieren, dass Gott Gott ist. Und wen Gott segnet, den segnet er. Deswegen muss ich auch nicht eifersüchtig sein auf Leute, die er mehr segnet. Sondern mein Herz beugen vor dem lebendigen Gott und sagen, ja, Herr, du hast recht, du bist Gott. Und ein letztes, und damit komme ich auch zum Schluss. Segen, so lerne ich, bedeutet nicht, dass es uns immer gut geht. Und nicht direkt den Segen haben oder vielleicht nur einen harten Segen bedeutet nicht, dass es uns schlecht geht. Die Geschichte geht ja unmittelbar so weiter, dass Jakob fliehen muss und er kommt 20 Jahre nicht nach Hause und wird von seinem Onkel betrogen und so weiter und so weiter. Könnt ihr alles nachlesen oder kennt ihr auch schon, ist ja eine bekannte Geschichte. Ja, glaubt ihr eigentlich, dass in dieser ganzen Zeit der 20 Jahre der Esau vom Hof weg ist und er sagt, oh, mein Vater hat mir nur einen Segen gegeben, dass ich in die Berge soll, also gehe ich schon mal? Nein, der war zu Hause, dem ging es gut. Der Segen war nicht sofort so, dass er ihn in die Berge getrieben hat. Wie Gottes Segen sich im Leben eines Menschen auswirkt, das erschließt sich uns oft erst ziemlich am Ende. Und es braucht viel Geduld und Herzensliebe und Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott, zu seinen Wegen mit uns Ja zu sagen. Und das möchte ich für mich als letztes aus dieser Geschichte mitnehmen, dass Segen eben nicht bedeutet, dass es mir immer gut gehen muss, aber auch, dass wenn ich mich aus ganzem Herzen danach sehne, dass Gott mich segnet und wenn ich ihm das ins Gesicht schleudere und wenn ich frage, wo bist du, wenn ich sage, ich verstehe dich nicht, wenn ich voller Anklage und sonst was gegen ihn bin, dass Gott immer stärker ist, weil er treu ist und zu seinem Wort steht und sagt, ich segne dich. Und wenn es am Ende nur das ist, was Esau als letztes gehört hat, und einmal wirst du das Joch des Jakob von deinem Halse reißen. Am Ende steht immer Gottes Verheißung. Und das sehe ich im Neuen Testament beim Apostel Paulus, wenn er sagt, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Und was davon, was wir gebaut haben in dieser Welt, was davon Gold war, wird im Feuer bestehen. Alles andere wird im Stroh verbrennen. Einmal wird das Joch von deinem Hals weg sein. Dann wird auch das, was dir an Segen verborgen blieb in dieser Welt, offenbar werden. Amen. Ich komme zum Schluss. Ich finde diese Vätergeschichten so spannend. Ich könnte und könnte darüber mehr und mehr reden, weil es so das lebendige Leben ist. Aber ich sage Amen, in der Hoffnung, dass wir alle in diesen Sonntag gehen und in unser Leben mit dem tiefen Wunsch, egal was es kostet, segne mich, lieber Vater im Himmel. Lass deinen Segen auch durch mein Leben in diese Welt gehen. Dass dein Reich gebaut wird, und dein Sohn, mein Herr, wiederkommen kann in Herrlichkeit. Amen.